Guten Tag, Herr Wucherpfennig.
Guten Tag.
Blicken wir auf Kolumbien. Präsident Santos hat es geschafft, mit den Rebellen der FARC sich zu verständigen. Wie kann man das wissenschaftlich einordnen, diesen Friedensprozess, der da stattgefunden hat?
Zunächst einmal muss man feststellen, dass es sich bei dem Konflikt in Kolumbien um einen Bürgerkrieg handelt. Das heißt also, dass es ein Konflikt ist, in dem im Normalfall die Konfliktparteien auch nach dem Konflikt innerhalb der gleichen Grenzen zusammenleben müssen. Es ist also nicht einfach so wie in zwischenstaatlichen Konflikten, dass eine Seite einfach seine Truppen abzieht, sondern Koexistenz wird weiterhin auch nötig sein. Warum sind Bürgerkriege oft so schwierig zu beenden? Die Grundsatzfrage, die man sich stellen müsste, ist, was passieren würde, wenn es zu einer Einigung kommen würde und die Waffen niedergelegt würden? Die Frage, die man sich vor Augen führen muss, ist, was passieren würde, wenn eine Seite die Waffen niederlegen würde. Und grundsätzlich ist es so, dass natürlich dazu jemand nur bereit ist, wenn er erstens dafür etwas bekommt. Das heißt also, Zugeständnisse werden nötig sein. Und zweitens muss man sich sicher sein, dass man diese Zugeständnisse auch weiterhin behalten kann. In vielen Fällen ist es so, dass die Regierung Zusagen bei nächstbester Gelegenheit natürlich zurückziehen könnte und Zugeständnisse brechen könnte. Dies nennen Politikwissenschaftler ein Commitment-Problem.
Wenn wir uns das Commitment-Problem, wie Sie das nennen, angucken im Falle Santos, der hat sich ja auch entgegen der vorherrschenden Meinung der Bevölkerung für Friedensverhandlungen ausgesprochen. War damit am Ende zum Glück erfolgreich. Hat das auch was mit diesem Commitment-Problem zu tun?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Präsident Santos hat meiner Meinung nach das Commitment-Problem in diesem Konflikt durch drei verschiedene Aspekte gelöst. Zum einen hat er persönliches Risiko übernommen, beziehungsweise persönlich für den Friedensprozess gebürgt. Das liegt daran, dass er seine eigene Position geändert hat und eine unnachgiebige Politik, die er zuerst verfolgt hat, in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft aufgeweicht hat und stattdessen einen Friedensdialog mit der FARC eingeleitet hat. Dieser Friedensdialog hat für ihn selbst besondere Risiken gebürgt, da auf Seiten der Bevölkerung die Unterstützung dafür, wie man auch an dem Referendum gesehen hat, nicht immer groß war. Trotzdem ist es natürlich so, dass sein eigenes Einbürgen für diesen Friedensprozess seine Anstrengungen glaubwürdig machen. Viel wichtiger ist es wahrscheinlich zu sagen, dass der Friedensprozess möglich war, weil er einerseits Garantien und andererseits aber Forderungen von sowohl der FARC als auch der Öffentlichkeit erfüllt hat. Also für die FARC ist es so, dass das Abkommen den Rebellen eine Amnestie gewährt, die ihnen das Recht zuspricht, politische Ämter dafür zu kandidieren und auch Sitze im Senat. Und das Abkommen gewährt den Rebellen eine Amnestie für innerhalb des bewaffneten Konflikts begangene Verbrechen. Wichtig ist es aber festzuhalten, dass die Amnestie nicht für schwere Menschenrechtsverletzungen, also zum Beispiel Folter, Entführungen, Vertreibungen, Hinrichtungen und so weiter, beinhaltet, was natürlich dem Wunsch oder den Forderungen der Opfer und Angehörigen und auch der Öffentlichkeit entspricht. Die Tatsache also, dass Gerechtigkeit und Aufklärung und Versöhnung betrieben wird, hat zur Folge, dass künftige Regierungen sich wahrscheinlich eher an das Abkommen halten werden, beziehungsweise es weniger Druck von Seiten der Öffentlichkeit geben wird. Man kann also sagen, dass die Kombination von Garantien für die FARC und für die Opfer die Öffentlichkeit das Friedensabkommen in Kolumbien möglich gemacht haben.
Das heißt auch, es geht sehr viel um Vertrauen, was zwei Konfliktparteien irgendwie miteinander herstellen müssen. Konflikte in Lateinamerika, die haben häufig einen sozialrevolutionären Hintergrund. Im Nahen Osten sind die Auseinandersetzungen ethnisch-religiös begründet. Inwieweit kann man vielleicht eben auch mit Hinblick auf das, was Sie jetzt mit diesem Commitment-Problem erklärt haben, mit diesem Vertrauen zwischen zwei Konfliktparteien, eventuell Parallelen zwischen Syrien und Kolumbien ziehen, was den Friedensprozess angeht?
Also grundlegend ist es so, dass das Commitment-Problem auch im Fall von Syrien eine Rolle spielt, wenn nicht sogar eine entscheidende Rolle. In Syrien muss man sich dieselben Fragen stellen. Was würde passieren, wenn es zu einer politischen Lösung kommen würde? Und aus Sicht von Assad zum Beispiel wäre es so, dass eine Folge sicherlich wäre, dass eine politische Lösung bedeutet, dass andere Volksgruppen, also insbesondere Sunniten, aber gegebenenfalls auch Kurden, an der Regierung beteiligt würden und somit auch Zugang zu staatlichen Ressourcen wie dem Militär erhielten. Das bedeutet natürlich enorme Risiken, nicht zuletzt aufgrund der jüngeren Geschichte da die Alawiten realistischerweise damit rechnen müssten, dass sie aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit, also man muss sich vor Augen führen, dass diese Volksgruppe gerade mal 15% der Bevölkerung ausmacht, ja, dass sie wahrscheinlich bei nächstbester Gelegenheit aus der Regierung fliegen würden, beziehungsweise dass es zu Vergeltung kommt. Dafür bräuchte, oder um dies zu verhindern, bräuchte das Assad-Regime wahrscheinlich Garantien.
Wenn man jetzt Assad diese Garantien bieten würde, die Sie gerade erklärt haben, ist das überhaupt in einem Verhältnis zu Kolumbien? Der syrische Präsident ist verantwortlich für Verbrechen. Darf man ihm entgegenkommen?
Das ist eigentlich eine moralische Frage. Meiner Meinung nach ja, insbesondere wenn man die Alternativen betrachtet. Also wenn die Alternative ist, dass das, was gerade vorgeht, weitergeht, dann sind meiner Meinung nach fast alle Mittel gerechtfertigt, um der Gewalt in Syrien ein Ende zu bieten. Ein großer Unterschied zwischen Kolumbien und Syrien ist natürlich die Tatsache, dass es in Kolumbien zu einer innerstaatlichen Lösung des Commitment-Problems gekommen ist. In Syrien wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Die naheliegendste Alternative wären wahrscheinlich Blauhelmtruppen der Vereinten Nationen, die dort die Einhaltung eines Friedensvertrages überwachen müssten. In meinem Dafürhalten sind aufgrund der Umstände, also die ungleiche Größe der ethnischen Gruppen und die Notwendigkeit der Garantien für beiden Seiten die Erfolgschancen einer solchen Blauhelm-Mission höher, als man denkt, insbesondere wenn man natürlich die momentane Lage als Maßstab nimmt. Aber natürlich ist es so, dass man von einer solchen Lösung derzeit meilenweit weg ist, nicht zuletzt, da die involvierten Staaten anscheinend kein Interesse an einer solchen Lösung haben.
Wie könnten erfolgreiche Friedensverhandlungen in Syrien aussehen? Was steht ihnen im Weg und was kann man möglicherweise vom Friedensprozess in Kolumbien lernen? Darüber haben wir mit Julian Wucherpfennig gesprochen. Er ist Professor an der Hertie School of Governance in Berlin. Vielen Dank, Herr Wucherpfennig.
Dankeschön.